Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast bzw. Serienbiz Podcast. Mein Name ist Tana und wir sprechen heute über Apple TV Plus und Disney Plus 2 Jahre später. Ich habe den Resident Zahlen-Dude bei mir im Podcast-Studio bzw. im Abstandsstudio natürlich weiterhin. Moin, Adam.
Hallo, moin, moin, ahoi, hoi.
Ja, hey, das ist etwas, was du schon vor längerer Zeit gepitcht hattest thematisch und ich finde es auch super, denn wir hatten ja auch den Podcast zum Start, wir hatten den Podcast 1 Jahr später und deswegen müssen wir jetzt natürlich 2 Jahre später machen. Vorweg haben wir aber noch ein anderes Business-Thema, was, glaube ich, uns beide ein bisschen zur Diskussion getrieben hat.
Ja, denn der Relaunch des Jahres ist da, TV Now wird zu RTL Plus, sonst ändert sich nichts, wie bei Twix und Rider oder so, keine Ahnung. Nein, ich glaube, es wird ja sogar sowas wie Audio Now und sowas soll langfristig dann auch Teil von RTL Plus werden. Und nun, wo wir diesen Podcast aufnehmen, am 4.11. ist der Relaunch da und natürlich haben sie jetzt, wenn man sich das mal anschaut, relativ viele Serienstarts dafür dann sich in der Hinterhalt behalten. Sowas wie zum Beispiel in der Hinterhand, falls ich gerade Hinterhalt gesagt habe, aber sowas wie die zweite Staffel von KBV, keine besonderen Vorkommnisse, zweite Staffel von Why Women Kill als Lizenzserie, Gossip Girl, der Relaunch, beziehungsweise das Revival, was ja bei HBO Max gestartet ist, da hatte sich RTL dann auch die Rechte gesichert und auch für alle Fans von öffentlich-rechtlichen Produktionen und Ferdinand von Schirach, Glauben ist da jetzt auch eine der neuen Starts und dann kommt demnächst auch noch sowas wie Sissy, die 5. Sissy-Serie, die irgendwo in Produktion ist wahrscheinlich, es gibt ein großes Sissy-Revival. Und dann bald kommt ja auch noch Faking Hitler dazu. Also das sind dann solche Sachen, die man jetzt in den nächsten Monaten und Wochen bei RTL Plus erwarten kann. Ich muss aufpassen, dass ich nicht einfach nochmal TV Now sage oder wie ich es gerne im Browser eingebe, TV Now, N-A-U, was ja eine ganze Weile auch ging, wenn man das eingegeben hat für die Zielgruppe. Ja, und der Relaunch ist jetzt da. Die Preisgruppen bleiben gleich. Es gibt Free, Premium für 4,99 im Monat und Premium Duo für 7,99 im Monat, wobei niemand weiß, was Premium Duo bedeuten soll. Ja, und dann geht's jetzt los mit RTL Plus. Und du hast ja auch, glaube ich, ein paar Zahlen, ambitionierte Zahlen von RTL gesehen, oder? Was man so an Umsatz generieren möchte oder gewinnen oder wie auch immer.
Genau, ich bin heute früh aufgewacht in einem sehr muscheligen Wetter. Ne? Ich glaube, es ist sogar fast deutschlandweit. Ne? Es ist echt Teewetter irgendwie, heute am Donnerstag. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, denn ich wachte auf zu einer News von DWDL und die Überschrift lautete 1 Milliarde Umsatz bis 2026. RTL erhöht Streaming-Ziele. Ich muss ganz ehrlich sagen, Alexander Krei, ne? Super Überschrift. Ich würde sie fast ein bisschen clickbaity nennen, aber ja. Ne, passt. Denn das sind ja auch die Ziele, die RTL sich gesetzt hat. Und ich bin ja auch ein Freund. Ich finde, man kann ja Ziele auch ruhig ein bisschen hoch setzen. Ja, aber da musste ich doch jetzt mal en Detail da wirklich diesen Artikel studieren. Und vielleicht vorweg können wir sagen, dass TV Now / RTL Plus oder RTL insgesamt ja auch im Streaming-Bereich sehr gute Monate absolviert hat jetzt. Oder generell, sage ich mal, auch was die Streamer angeht, die meisten Streamer, dass ja Corona eigentlich nochmal so ein Push war, weil natürlich viele Leute zu Hause waren, generell Streaming, Serien, Filme, ne, mit den geschlossenen Kinos und Co. einfach, ne, sehr viel mehr Druck hatte als vielleicht in den üblichen Jahren davor. Und es wird jetzt eine Zahl genannt, und zwar die bisherigen zahlenden Abonnenten, also nicht irgendwie kostenlose oder ähnliche, dass die momentan auf 2,389 Millionen angestiegen sind. Mhm. Und zwar sich auch binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt haben. So, jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, das haben wir ja auch schon öfter genannt, dass es ja auch in den letzten Monaten diesen Art von Zusammenschluss nicht, aber diesen, sage ich mal, Package-Deal auch gab mit Magenta. Also ja. Magenta ist ja nur noch buchbar mit TV Now / RTL Plus inkludiert. wenn man so sagen will. Ja. Und dass da natürlich auch eine Menge Kunden wahrscheinlich mitgezählt werden oder mit reingezählt werden, etc. Trotzdem muss ich sagen, dass ich knapp 2,4 Millionen Kunden, echt auch eine ganz schöne Bank finde. Also Respekt, RTL. Finde ich super. Hätte ich nicht erwartet.
Ich habe Magenta ja auch, aber ich habe, und ich werde ihn auch niemals kündigen, glaube ich, wenn ich es denn nicht muss, ich habe immer noch den Alt-Deal für 8 Euro im Monat und da ist TV Now noch nicht inkludiert, weil ich TV Now auch separat habe über unsere Pressekontakte und sowas. Aber ja, 2,4 fast Millionen Kunden sind wirklich schon eine gute Hausnummer. Hast du noch im Kopf, wie das bei Netflix war? Da ist doch auch neulich so eine Zahl rumgegeistert, was es für den Dachraum war, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Waren das 11 Millionen, 14 Millionen, eins von beiden?
Ich weiß noch, dass ich mich sehr gefreut hatte, als die Zahl endlich mal rauskam, ja, weil ich dann nämlich monatelang schon diskutiert habe, dass ich glaube, dass die angegebenen GfK-Zahlen von 13 Millionen für Deutschland alleine nicht stimmen. Und ich weiß, dass ich da immer sehr angeeckt bin, weil alle immer sagten, nein, nein, GfK hat schon recht, es sind 13 Millionen für Dach. Und ich glaube, in einer Pressemeldung von Netflix waren es dann 13 Millionen für Deutschland. Und in der Pressemeldung dann hieß es offiziell von Netflix vor einigen Wochen, dass es wirklich 13 Millionen, meine ich, für Dach insgesamt sind. Also wenn wir jetzt mal so grob 10% für Schweiz und Österreich abziehen, sind wir da, glaube ich, bei so 11 Millionen ungefähr für Deutschland, was auch immer noch eine Menge ist. Also,
und weltweit sind wir jetzt bei 214 Millionen laut den neuesten Zahlen für Netflix.
Also das ist natürlich schon Wahnsinn. Und wir dürfen auch nicht vergessen, also das wird auch noch mal natürlich genannt, jetzt was RTL angeht. RTL hat ja auch einen sehr großen Streamingdienst in den Niederlanden. Ja. Und zwar ist das, ich glaube, Videoload heißen die so? Nee, Video...
Sowas in der Art, ja. Videoland, Videoland oder Videoload? Ich glaube Videoland sogar. Weil Videoload ist der von Magenta, der Telekom-Dienst.
Ach ja, stimmt ja. Also deswegen, also da dürfen wir, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das wird also mit in die Planungszahlen mit einbezogen. Weil natürlich auch die Niederländer, wir wissen, es ist ja auch ein sehr interessanter Markt, gerade auch was englische Sprache angeht, ist ja oft auch immer so der Testmarkt gewesen, ne? Für US-Streamer. In Europa, weil sie da halt auch sehr viel im Original gucken, kleiner Markt, sehr online-affin. Also das ist natürlich wahnsinnig spannend und das dürfen wir nicht vergessen, dass das natürlich auch in die Strategie bei RTL immer mit reinfließt.
Ja, wie es ist Videoland.
Nur Videoland, sorry.
Ja, genau, als Bestätigung.
Ja, also wir wollen es ja auch komplizierter machen, ne? Mit Starzplay und Stars und, und den ganzen Namen.
Da gab es ja auch den Lawsuit in Lateinamerika, das war auch sehr spannend. Den hat dann Disney sogar verloren und musste ein bisschen... Schadensersatz in Richtung Stars Lionsgate zahlen. Das war interessant.
Ja, ich wundere mich ja sowieso, warum sie das Ding nicht einfach kaufen.
Ja.
Oder? Also das war ja immer noch eine Überlegung. Aber wie du auch schon sagtest, ich meine, bei RTL ist ja auch ein bisschen was passiert. Und wir sind jetzt nicht so die super Experten und Expertinnen, was irgendwie Verlage und sowas angeht. Aber im Sommer ist ja auch Gruner und Jahr gekauft worden oder übernommen worden, nennen wir es mal so. Und ich als Hamburgerin, natürlich Gruner und Jahr ist sozusagen immer so das ein bisschen so ein Heiligtum gewesen auch in Hamburg. Also ich habe ja auch mal ein Praktikum gemacht bei Gruner. Wenn man mal im Baumwald irgendwie vorbeifährt mit der U3, ist natürlich das immer noch ein wahnsinnig geiles Haus. Ich glaube, das haben sie ja auch irgendwie verkauft oder nicht verkauft. Ich bin da leider nicht mehr so involviert. Aber jetzt heißt es auch in der RTL-Strategie, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sie eigentlich ganz schlau finde, dass man wirklich auch so in RTL Plus in Zukunft auch mehrere Dienste eigentlich vereinigen möchte. Genau. Oder, sage ich mal, das Angebot auch vergrößern möchte. Also sei es, was vielleicht doch noch ein paar Magazine angeht von Gruner, sei es, was Podcast-Produktionen angeht. Und ich muss ja sagen, Adam, ich finde, dass es immer noch was viel zu wenig gemacht wird. Ich liebe es ja wirklich, eine Serie zu haben und dazu einen passenden Podcast. Und das macht ja ab und zu auch Netflix, ab und zu, manchmal nicht so gut, wie ich finde. Aber das ist ja, finde ich, immer noch die Königsdisziplin von großen Podcasts, so vielleicht, wie wir es auch damals so ein bisschen angefangen haben, Episoden begleiten zu Game of Thrones oder Devs oder sehr komplexen Serien. Walking Dead würde ich jetzt mal rausklammern. Aber da wirklich auch eine Podcast-Produktion und einen Mehrwert zu liefern an die User, die die Serie vielleicht gestreamt haben. Und da muss ich sagen, finde ich das eigentlich eine ziemlich schlaue Strategie.
Ja, und was RTL und auch ProSiebenSat.1 ja in letzter Zeit versuchen, bei ProSiebenSat.1 ist es von den Quoten her bisher nicht so aufgegangen, ist halt auch wirklich so eine Infotainment-Offensive, glaube ich, zu fahren. Die haben ja bei RTL und bei ProSieben auch viele ARD-Gesichter zum Beispiel abgeworben. Also Jan Hofer ist jetzt, glaube ich, zum Beispiel bei RTL und hat da eine Sendung. Und auch ein paar andere Leute sind da rübergewandert. Es gibt jetzt wieder mehr solche relativ seriösen Sachen. Auch zur Bundestagswahl gab es da ja viel mehr Formate, auch in diese Richtung. Die Trielle und sowas sind ja dann mit diesem Personal gemacht worden. Also man versucht jetzt sich, glaube ich, auch ein bisschen, und da haben wir auch mal eine PM verlacht von RTL, man versucht sich ein bisschen von diesem Dieter Bohlen-Krawall-Image zu verabschieden und möchte, glaube ich, wieder ein bisschen seriöser werden insgesamt.
Wobei man auch sagen muss, dass, glaube ich, diese News-Strategie nicht so ganz aufgegangen ist, glaube ich. Ne? Also ich hatte immer so ein paar Quoten-News auch gelesen, dass es, glaube ich, nicht so erfolgreich war, wie eigentlich erhofft.
Also bei ProSieben auf gar keinen Fall. Bei RTL habe ich das jetzt nicht genauer im Blick gehabt. Aber ich glaube, RTL hat ja so von den Gesamtzuschauern meistens ein bisschen mehr als ProSieben am Start.
Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, also natürlich Bertelsmann, ne, als Mutterkonzern auch, wenn es jetzt auch um Gruner und Co. geht. Ich finde auch immer interessant, wenn so in den Pressemeldungen immer von dem crossmedialen Champion gesprochen wird. Da kriege ich immer so leicht das Kotzen im Marketing-Sprech. Aber das ist natürlich so ein bisschen auch das Ziel, dass man da wirklich, also ne, der Local Hero, der ja auch immer proklamiert wird, und dann crossmedial da wirklich den Markt versucht zu bearbeiten. Und ich würde auch behaupten, was anderes bleibt denen ja auch gar nicht übrig, den RTL und ProSieben in Deutschland, oder? Also jetzt im Streaming-Bereich im engeren Sinne.
Ja, mit Magazinen werden sie sicherlich kein Geld verdienen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Magazin gekauft habe. Das mache ich dann eher übers Internet mit dem Lesen und so und vielleicht ein digitales Abo abschließen. Aber wir sollten vielleicht noch mal kurz, bevor wir hier die RTL-Ecke überspannen, zu dem eigentlichen Thema zurückkommen, was uns ja am meisten interessiert, die Serien, die RTL Plus dann hat. Wir haben schon eingangs ein paar davon genannt, sowas wie KBV, Ferdinand von Schirach, natürlich ein riesiger Erfolg für die Öffentlich-Rechtlichen, deswegen auch ein kleiner Coup, dass die Serie Glauben jetzt dort startet. Mal sehen, ob sich das in den Zuschauerzahlen abschlägt. Aber ansonsten stelle ich fest, sie veröffentlichen ja keine Zahlen und so, also keine genauen Abrufzahlen und so. Aber wenn man dann mal guckt, was eine TV-Now-Produktion wie Unter Freunden stirbt man nicht oder Thilo Neumann und das Universum, Mirella Schulze rettet die Welt, Rampensau, Sunny, wer bist du wirklich, gemacht hat im linearen Fernsehen, wenn sie denn bei Vox lief, muss man ja attestieren, A, dass sie meistens in so einer Marathonprogrammierung gelaufen sind und B, dann relativ schlecht abgeschnitten haben. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob du etwas anschauen würdest, was du bei Vox free bekommen würdest. Natürlich bist du da termingebunden. Oder ob du dafür dann ein Abo abschließen würdest. Wie siehst du das, Hanna?
Na gut, wenn du mich meinst, sorry, ein bisschen verwirrend, ich habe ja schon seit Jahren kein lineares TV mehr. So, ich würde sowieso leider nichts mehr linear schauen. Obwohl, irgendwann im Urlaub hatten wir nochmal einen Fernseher und da war auch Vox. Und es hat irgendwie auch geregnet und so nachmittags mit irgendwelchen Mädels Vox zu gucken und Prosecco dazu zu trinken, war auch relativ witzig, so ein Shopping Queen irgendwas nachmittag.
Das perfekte Dinner.
Ja, wirklich, ich klammer wieder zu. Was ich ja schade finde, ich habe ja früher wirklich relativ viel Vox geschaut, muss ich gestehen. Also fand ich auch
mal. Für mich war das ein nach der Schule Ritual. Die hatten ja viele gute US-Serien auch, Gilmore Girls und Everwood. Und
total.
Nicht also, gut, eine himmlische Familie, aber es lief halt auch.
Ja. Nee, und das finde ich immer so schade, weil ich immer überlege, ich glaube, Vox war mit einer von mir eigentlich der meistgeschautesten Sender im linearen TV. Naja, aber das ist wie gesagt auch so auch über 10. Ich meine, Gilmore Girls und Co. sind ja, ich weiß nicht, fast 20 Jahre her, oder?
Ja.
Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Nein, also das ist natürlich immer die große Frage. Du hast ja neulich auch diese Frage gestellt, würdest du für Serie XY das Ding abonnieren?
Ja.
Und da sind natürlich die genannten von gerade, die du aufgezählt hast, natürlich für mich jetzt und meine Bubble und mein Freundeskreis natürlich nein. Die wissen gar nicht, worum es da geht. Also weißt du, die wissen auch nicht, wenn es um Schirach geht. Vielleicht haben sie es mal gehört, aber sie haben natürlich nicht jetzt irgendwas davon gesehen oder so im linearen TV. Nein, das war das deine Frage? Ich glaube ja, ne? Die Frage, was ist eigentlich so der, wie nennt man das, so der Subscriber-Seller, ne?
Genau, ja. Also dann, nicht auch nur du, sondern auch so generell, wenn wir uns jetzt mal in die Otto-Normalzuschauer versetzen, würde ein, sagen wir mal, KBV, Lucy läuft doch oder Acht Zeugen, würde das jemanden zum Abo-Abschluss bringen?
Also was ich ein bisschen schade finde, ich habe ja KBV ein paar Folgen gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass KBV sehr viel besser ist als sein Ruf.
Ja.
Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich glaube auch, das ist ein absolutes Vermarktungs- und Seeding-Problem, was RTL da hat mit KBV. Ich glaube auch, dass sie es selber erkannt haben, deswegen hat ja auch KBV eine zweite Staffel bekommen. Es ist wirklich amüsanter, als man denkt. Und ich glaube auch, wenn man jetzt vielleicht so eher männliches Publikum ist und so ein bisschen so dieses Jerks-klamaukigere Publikum, Ich glaube, wäre es richtig beworben worden, wäre KBV das neue Jerks oder das Jerks für RTL.
Es gab ja sogar mal einen YouTube-Pre-Roll zu KBV und der war sogar ganz witzig gestaltet von wegen von dem Streaming-Dienst, den viele für die Mediathek von RTL halten, hieß es da, glaube ich, im Intro. Und das fand ich halt wirklich witzig und selbstironisch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das in die Zuschauerzahlen dann ausgeschlagen hat. Vielleicht ja, weil sonst gäbe es vielleicht keine zweite Staffel. Und es ist ja auch erst neulich, glaube ich, via Nitro im Free-TV gestartet. Also muss es da ja vielleicht gute Zuschauer- oder Abrufzahlen gegeben haben.
Genau, leider waren, glaube ich, die Nitro-Zahlen auch nicht sonderlich gut. Aber ja, also ich kann jedem nur empfehlen, wenn er oder sie vielleicht ein RTL Plus, muss ich jetzt ja sagen, ne? Mhm. Abo irgendwo vielleicht auch on top oder Möglichkeiten hat, es zu sehen. Und ihr, sag ich mal, auf diese Art von Jerks-Humor steht, dann schaut mal in KBV rein. Also ich glaube, die Serie hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Andererseits muss ich sagen, ich finde ja auch diese Strategie wirklich Faking Hitler, was ja ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Podcast auch in Deutschland war, dass man die versucht zu adaptieren oder adaptiert hat, finde ich auch ganz schlau, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also nochmal die Frage, ich kann mir vorstellen, dass eine bestimmte Zielgruppe von RTL auch das Ding abonniert für Sissi. Vielleicht ist das irgendwie jemand, der abends arbeitet, Spätschicht hat oder irgendwas und nicht linear gucken kann und dann sagt so, ach hey, für Sissi zahle ich mal den Fünfer. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass Sissi vielleicht sogar bei manchen RTL-Zuschauern das auslöst. Bei Faking Hitler könnte ich mir jetzt fast auch vorstellen, gerade wenn es auch ein bisschen gute Vermarktung ist, also wenn die Aufmerksamkeit stimmt. Und ich weiß ja nicht, da ich linear RTL nie gucke, weiß ich nicht, wie viel Werbung innerhalb des linearen TVs für TV Now / RTL Plus gemacht wird.
Und es ist ja auch interessant, dass RTL selber sich von den meisten Serien verabschiedet hat. So, auch was die Deutschen angeht, natürlich hatten sie zuletzt noch Der Lehrer, aber auch sowas wie Alarm für Cobra 11 ist ja jetzt ausgelaufen, beziehungsweise es wird jetzt zum Glück für die Fans als TV-Filme noch fortgesetzt. Balko kehrt jetzt bald zurück, das ist vielleicht nochmal eine Ausnahme bei RTL. Ich glaube, neulich habe ich eine News gemacht zu einer Serie namens Der Schiffarzt, die für RTL direkt geplant ist und nicht für Vox. Also da sind noch so ein paar Serien in der Pipeline. Was ich jetzt vielleicht noch so semi-spannend finde von den neuen RTL-Projekten ist The Network mit David Hasselhoff, weil man ja denkt, David Hasselhoff ist in Deutschland ein Name, der zieht, obwohl ich glaube, dass die Zeiten da auch ein bisschen vorbei sind, wobei das hier auch so wieder selbstreferenziell klang. Aber man muss mal schauen, wie erfolgreich das alles dann sein kann und sein wird. Und mir ist ja auch noch aufgefallen, worüber wir uns ja auch gerne lustig gemacht haben. RTL hatte ja, glaube ich, auch eine oder mehrere Wirecard-Dokus, Filme, Serien. Ich weiß es nicht, interessiert mich alles nicht. Aber das ist ja auch wieder so ein Ding, was man dann da macht.
Ich habe immer das Gefühl, Wirecard für RTL ist das Ibiza für Sky. Ich schnall da gar nichts mehr. Ich denke, das aber ja auch wieder zielgruppenkonform. Ne? Ich meine, irgendwelche, wenn das die Zielgruppe anspricht und die das super spannend finden. Ich glaube jetzt, diese München-Amoklauf-Geschichte wird die auch von RTL, glaube ich, ist auch in Planung. Also ja, ich freue mich ja immer, wenn fiktionale Serien weiterhin in Planung sind. Wir haben ja gesehen, dass, sage ich mal, so Magenta, auch ein ProSieben, würde ich sagen, das so ein bisschen zurückgerudert ist in der letzten Zeit. Und ich würde mich freuen jetzt, also gerade mit diesen Zielerwartungen, die Sie da legen, dass die fiktionale Serie wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Das wäre eigentlich für mich so das Fazit und die Freude.
RTL hat es ja sogar Fiction. Fickern-Offensive, nein, Fiction-Offensive genannt, vor so 1-2 Jahren oder so, wo sie dann so ganz viele Projekte angekündigt hatten, wovon die meisten jetzt auch schon gelaufen sind. Ich glaube, Torstraße 1 ist noch nicht gelaufen, Herzogpark, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob es schon lief, aber da waren es, glaube ich, sogar 11 Serien oder sowas.
Adam, insgesamt. Ich war bei dem Event ja da, ich glaube, es waren 17 Serien.
Ja.
Ich habe wirklich den Überblick verloren, das war im Soho in Berlin, das weiß ich noch. Das war Wahnsinn. Aber ja, ich meine, die brauchen jetzt ja schon da 2 bis 3 Jahre, bis sie entstehen. Na gut, auch mit Corona und so natürlich schwierig. Aber ich muss auch sagen, also wie du schon sagst, ich hoffe wirklich, dass das weiter ausgebaut wird und dass da einfach, wenn 17 Sachen produziert werden, dass da vielleicht auch 2 gute bei sind. Für uns.
Ja. Und man muss ja auch sagen, ein Erfolg war auch zumindest dabei, denn Tonis Welt, der Ableger von Club der Roten Bänder, lief für Vox ja dann doch so gut, dass man da noch eine zweite Staffel nachgeordert hat. Also es waren jetzt auch nicht alle Serien in Totalkatastrophe, die dann im Fernsehen liefen.
Nein, nein, nein. Also wie gesagt, für mich, also es sollte nicht so hart klingen, sorry. Ja, ja, also, oder klar. Für uns, ne? Wir sind da ja auch sehr, sehr speziell und sehr spitz in unserer kleinen Zielgruppe, ne, logischerweise. Ich stelle es mir auch schwierig vor. Ich meine, du hast ja immer diesen Spagat. Du würdest irgendwie auch der coole Streamer sein oder so, ne, wo tolle Autoren irgendwie vorbeikommen und Autorinnen und ihr Shit irgendwie pitchen. Andererseits musst du halt immer noch deine alten Peeps bedienen. Und deswegen finde ich ja auch potenziell gut, dass man sagt, okay, vielleicht wollen wir echt unser Krawall-Image so ein bisschen mal losschütteln oder abschütteln. Das ist ja alles ziemlich löblich.
Ja. Eine Sache, die mich noch ein bisschen stört bei RTL Plus bzw. XTV Now, ist die Tatsache, ich hatte ja vorhin diese drei Varianten erwähnt, die man abonnieren kann, also Free, Premium, Premium Duo und RTL Plus und ich glaube auch Join Plus, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Join ist da ein bisschen besser geworden, aber RTL macht das so, dass du erst, wenn du Premium Duo hast, kannst du auch tatsächlich US-Serien oder internationale englische Serien im englischen Original abrufen. Und sonst, wenn du die 4,99-Variante zahlst, hast du nur die deutsche Synchron. Das finde ich ein bisschen schade, dass man sowas als Tier für eine größere Bezahlvariante macht.
Mich nervt das sowieso. Also ich gehe ja auch manchmal so auf TV Now, jetzt RTL Plus oder Join. Deswegen, ich verwechsel die auch manchmal so beide, weil die beide auch, finde ich, farblich sehr ähnlich sind. Ne? Es ist irgendwie so dunkelblau oder so, habe ich das Gefühl. Ich sehe eine Serie und ich will draufklicken und dann heißt es, hierfür brauchst du aber irgendwie Premium oder Primetime oder ich schnall nie, was in welchem Paket drin ist.
Ja, das könnte man auf jeden Fall noch besser machen. Das ist auch das alte Amazon Prime-Problem, glaube ich, manchmal gewesen, dass du natürlich, wenn du bei Amazon jetzt suchst, etwas findest, aber das nicht unbedingt in der Flatrate drin war.
Und ich verstehe immer nicht, warum du drei Angebote machen willst. Also warum brauchst du, was war das jetzt hier, Plus und Duo? Nee.
Ja.
Mach doch einfach ein Plus draus. Mach dann das Plus irgendwie 2 Euro teurer. Weißt du, mach das doch einfach, pack da alles rein und mach dann nicht 4,99, sondern keine Ahnung, 6,99. Aber dann verwirrst du die Kundinnen und Kunden nicht so. Also wie gesagt, wir sind doch schon verwirrt, Adam. Wie soll das denn der Normalo irgendwie schnallen?
Ja.
Und gerade, wie gesagt, wie du schon sagtest, dass Originalgucker dann irgendwie mehr zahlen müssen. Eigentlich müssten sie ja weniger zahlen, weil die scheiß Synchro ja nicht produziert werden müsste.
Ja, genau.
Na gut, dann muss die Original trotzdem lizenziert werden, wie wir ja auch gelernt haben. Aber es müsste trotzdem günstiger sein, als ein Synchro zu bauen. Naja. Ja. Aber ja, also schreibt uns auch gerne an podcast@serienjunkies.de, was ihr von der neuen Strategie haltet. RTL Plus, ne, auch mit einem sehr farbigen, unterschiedlichen Buchstabenlogo.
Das Millionen gekostet hat in der Marktforschung.
Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was diesbezüglich passiert. So, jetzt aber in unser eigentliches, großes, großes Thema. Und ich würde eigentlich ganz gerne, Adam, mit Disney Plus beginnen.
Okay.
Denn ich muss auch gestehen, ich finde es eigentlich auch so ein bisschen den interessanteren Case, wo auch, finde ich, sehr viel mehr passiert ist eigentlich in 2 Jahren, als wirklich bei Apple TV Plus.
Ja.
Vielleicht kannst du mal so ganz grob eine Einschätzung geben, jetzt das letzte Jahr Disney, wie das abgelaufen ist. Ist das so abgelaufen, wie du es erwartet hast oder anders?
Ich hatte es, glaube ich, so erwartet. Ich fand die Strategie, also ich hatte ja schon immer Vertrauen in Disney, was das angeht, weil man hat ja gesehen, durch die Fox-Übernahme gab es da sehr viel Potenzial, was du noch auf den Streaming-Dienst bringen kannst. Und das haben sie mit der Einführung von Star dann auch irgendwann erfüllt, weil jetzt immer mehr Klassiker dazugekommen sind und dann natürlich auch noch solche Serien wie von Hulu oder mehr Eigenproduktion. Die ganze FX-Sache ist mit dabei. Du hast natürlich das Spielfilmarchiv von den Fox-Studios und von den Disney-Studios, so Searchlight und sowas hast du jetzt alles mit dabei. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, wenn wir die Monats-Highlights haben, dann finde ich, in der Regel ist Disney da der stärkste von den 3 großen Streamingdiensten. Ich nenne die 3 großen Streamingdienste Netflix, Amazon und Disney. Und die bringen dann halt irgendwie eine gute Mischung aus Originals, aus Lizenzeinkäufen, die sie irgendwo im Archiv rumzuliegen haben, und dann auch noch aus solchen, sagen wir es mal, Kabelsendern, Networksendern und so. Wobei ich finde, dass es noch eine Schwäche gibt, was Networksender angeht, weil natürlich haben sie auch so ABC und Fox USA Network Content in der Pipeline, aber da sind sie bisher noch nicht so schnell hinten dran, wie ich es mir wünschen würde. Also wenn jetzt ein Wonder Years zum Beispiel im September startet, würde ich eigentlich optimalerweise gerne auch noch im September auch Wonder Years in Deutschland sehen können, ohne dass ich mich irgendwie auf den Kopf stellen muss. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Das machen sie bei manchen Hulu-Sachen zum Beispiel ganz gut. Sowas wie jetzt Hitmonkey oder MODOK, da ging es relativ schnell. Bei Why the Last Man ging es relativ fix. Aber auch bei sowas wie Dopesick brauchen sie jetzt wieder einen Monat oder so zwischendrin, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber insgesamt ist, glaube ich, Disney sehr gut gewachsen, was das angeht, was den Content angeht. Die Bedienbarkeit ist immer noch einfach und so. Es gibt noch leichte Abzüge in der B-Note, wie ich das vor allem bei Twitter mitbekommen habe, weil Inhalte manchmal nicht auf Deutsch vorliegen, die eigentlich auf Deutsch vorliegen müssten. Sowas wie Legion gab es da, oder es gibt ganze Listen, wo Leute Inhalte sammeln, wo immer noch eine deutsche Synchro fehlt, obwohl es die eigentlich gibt. Aber das ist dann meistens irgendwie entweder ein technischer Glitch oder irgendwie die sagenumwobenen Lizenzprobleme. Aber insgesamt finde ich, bin ich mit Disney relativ zufrieden. Auch so, was jetzt sowas angeht wie meine Zeichentrickserien von Fox, die jetzt so nachkommen. Sowas wie Bob's Burgers oder Great North und sowas in der Art.
Kurze Klammer, genau. Wir hatten auch Zuschriften bekommen bezüglich Atlanta, meine ich, war das zweite Staffel, dass da einfach so drei Folgen, glaube ich, keine deutsche Sync hatten. Ne? Ja. Einfach so mittendrin. Wir haben es auch gemeldet. Ich weiß gar nicht, was da bei Raum gekommen ist. Müssen wir nochmal nachfragen. Ja, interessant. Also ich würde auch sagen, dass du und auch ein bisschen ich, also dass wir beide, glaube ich, das ganz gut eingeschätzt haben, dass natürlich jetzt dieser Hulu und FX-Push oder generell der Fox-Zukauf-Push, dass der natürlich wahnsinnig geholfen hat, auch das Angebot größer zu machen. Ne? Ich meine, wir hatten ja vorher wirklich, Disney Plus ist gestartet mit Mandalorian, das war es, glaube ich, oder?
High School Musical, ja.
Okay, The Musical, was war das? High School Musical, genau. The Musical,
The Series. Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin. Das waren so eine Handvoll Titel, so ein paar fiktionelle Formate, ein, zwei Filme. Es war übersichtlich am Anfang, muss man schon sagen.
Und wir haben dann ja wirklich gesagt, also wenn erstmal die Taktung, ne, allein der Marvel-Serien und Star Wars-Serien zunimmt, und ich meine, wir haben ja auch, was war das, dieser Business-Call, wo da irgendwie was, wie viele Serien waren das? 23 Serien oder so in Produktion, allein aus Marvel und Star Wars-Universum, ja. Das war ja Crazy Town. Ja. Aber ja, sie haben geliefert. Und ich glaube, unser Fazit war ja auch, und das würde ich auch absolut unterschreiben, Disney ist all in. Die sind damals all in gegangen, alles auf Streaming, wir ballern alles raus. Und ich muss auch sagen, gerade jetzt im deutschen Markt, jetzt wir so als Publisher, was wir so mitkriegen, oder auch als Kundin oder Kunden, die Serien werden beworben. Da ist Druck drauf, da ist PR-Druck drauf.
Radiospots natürlich.
Radiospots, da sind Plakate hier. Ich glaube, Why the Last Man, was ja wirklich, finde ich, eine bisschen nischigere Serie eigentlich ist, wo ich dachte mir so auch interessant, ich wüsste gar nicht, ob ich sie wirklich so groß bewerben würde. Nein, Berlin, die Tram- und U-Bahn-Stationen waren ja plakatiert mit Why the Last Man. Und da muss ich sagen, das finde ich eigentlich ganz geil. Die haben ja auch das Team wahnsinnig ausgebaut, ne? In München sind auch, finde ich, alle gut ansprechbar, wenn man mit denen zu tun hat. Also wirklich auch ein gutes, ansprechbares Team, die auch schnell antworten. Sie sind all in und sind jetzt sogar auch noch Sponsor beim Seriencamp. Also du merkst, dass die richtig versuchen, den Markt zu erobern. Und wie du eingangs schon sagtest, ich finde, Disney hat es wirklich geschafft, innerhalb von 2 Jahren die absolute Nummer 3 zu werden.
Ja. Also vielleicht sogar Nummer 2, man weiß es ja bei Amazon nicht so richtig, aber auf jeden Fall in den Top 3 Mitspielern. Natürlich hast du immer noch Amazon mit 150 Millionen, die sie ja so als Prime-Mitglieder, Amazon-Prime-Mitglieder nennen offiziell. Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Und tatsächlich habe ich auch so den Eindruck, dass es viel Goodwill gegenüber Disney Plus gibt. Sie haben ja auch den Coup gelandet mit Grey's Anatomy, Station 19 zum Beispiel, dass sie das noch vor ProSieben Premiere haben. Sie haben The Walking Dead übernommen als fast Premiere, weil natürlich hast du noch ProSieben Fun, die da vorgeschaltet sind mit ein paar Stunden früher, aber Disney Fun haben halt nicht so viele wie Disney Plus. Und da haben sie halt noch so ein paar echt gute Sachen sich geangelt. Und dann wirklich dieses reichhaltige Archiv an FX, ABC und sonst irgendwas Produktion. Alleine, wenn du Sitcom-Fan bist, kommst du ja da voll auf deine Kosten, wenn du bei Disney Plus was gucken möchtest. Und auch so obskurere Sachen und so FX-Produktionen wie jetzt unser Redaktionsliebling What We Do in the Shadow, Yay. Der jetzt inzwischen mit 2 Staffeln da ist. Aber auch so was Kleineres wie, wir hatten es ja schon erwähnt, Devs. Mrs. America oder halt natürlich auch so Dauerbrenner wie Scrubs und The X-Files und sowas. Kannst du ja alle da abrufen.
Weil ich hatte ja auch, und ich glaube, das habe ich auch in der ersten Podcast-Folge gesagt, meine 2 Sorgen bezüglich Disney waren ja immer, dass jetzt Disney als Konzern für mich jetzt persönlich nicht so sympathisch immer war. Und ich hatte natürlich diesbezüglich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass halt die Serien halt sehr so teeny, kiddy, wenig, sage ich mal, progressiv sind, sehr traditionell, sehr konservativ vielleicht auch in ihrer Umsetzung, was man ja immer noch so ein bisschen spürt. Aber ich würde sagen, nein, ich finde, Disney hat sich wirklich da auch gewandelt und ist auch mit der Zeit gegangen. Wir sehen ja auch so Serien, Love, Victor, glaube ich, läuft ja auch bei Disney+. Ja. Ich fand auch Mandalorian war sehr viel düsterer teilweise und ansprechender für mich jetzt als nicht der größte Star-Wars-Fan, als ich vorher eigentlich gedacht hatte. Auch mit tollen Rollen, auch wie gesagt mit tollen auch Regisseurinnen, die sie da gecastet haben, die auch einen super Job gemacht haben. Also ich muss sagen, diese Befürchtung, die ich hatte bezüglich des Konzern Disney, haben sie auch ziemlich gut geschafft, finde ich, zu ändern. Jetzt, also ich rede jetzt nicht über Star-Wars-Filme oder so, was auch immer, was da noch viele kritisieren können. Und es gibt natürlich immer noch kritische Punkte, aber insgesamt, finde ich, haben sie das echt gut gewuppt in 2 Jahren.
Ja, und du hast natürlich auch noch das Experiment gehabt mit den Premium-VOD-Filmen, die sie hatten für Blockbuster wie Jungle Cruise, wie Cruella und für Black Widow, was sie jetzt langsam auch zurückgefahren haben, beziehungsweise ich glaube jetzt vollends zurückgefahren haben, weil Eternals ja auch exklusiv im Kino war, genauso wie Shang-Chi. Aber Shang-Chi dann zum Beispiel 45 Tage nach Kinostart schon verfügbar ist, wenn es denn im November den Disney Plus Day gibt. Also da haben sie natürlich auch dann so eine Mischung aus den Leuten, die gerne ins Kino gehen wollen, aber auch den Leuten, die es vielleicht noch nicht so sicher ist, abgeholt mit solchen Entscheidungen. Das, was andere ja wahrscheinlich noch gar nicht so mit drauf haben.
Aber Adam, kurze Klammer, auch das fand ich ziemlich genial. Also ich fand ja diesen Move, wirklich 45 Tage nach Kinorelease das Ding auf Disney Plus umsonst anzubieten, fand ich schon eine harte Nummer. Aber ich finde, Disney ist ja da auch, und ich finde, das merkst du auch, die ändern ja dann auch ihre Strategie. Also erst ne, Pivot für irgendwie, was war das, 20 Euro oder so, 21,99.
In Deutschland
22. Ne, dann 45 Tage später nach Release. Ich glaube, ist jetzt Eternals auch 45 Tage später da?
Dazu habe ich noch nichts gelesen.
Aber du merkst, sie ändern auch die Strategie und sind bereit dafür, das auch zu ändern. Im Unterschied dazu, sorry, wenn ich das nochmal sage und darauf rumhacken muss, aber Warner, weißt du, sagt frühzeitig nein, alle Blockbuster werden irgendwie zeitgleich mit US auf HBO Max veröffentlicht und gehen davon nicht ab, von dieser Strategie.
Auch wenn du dir damit Filmemacher vielleicht vergraulst, wie jetzt ein Christopher Nolan. Wobei sie Danny Villeneuve ja erhalten können, weil sie ihm Dune 2 dann schenken. Also,
ja, obwohl der Film keine 300 Millionen eingespielt hat am Boxoffice. Ne? Ja. Also wie gesagt, interessanter Case. Und sie haben jetzt, glaube ich, ja auch, also Warner hat jetzt ja auch gesagt, im nächsten Jahr machen sie das nicht mehr. Ja. Wo ich aber denke, sorry, du musst auch nicht 14 Monate an deiner Strategie festhalten, wenn die scheiße ist. Also weißt du, was ich meine? Ja. Und das respektiere ich irgendwie bei Disney. Und ich meine auch genau, wie du sagst, sie haben ja auch dann Loki zum Beispiel an einem Mittwoch rausgebracht. Fand ich, war ja auch eine mutige Strategie. Ne? Wir wissen auch, Apple TV Plus, auf den wir gleich zu sprechen kommen, alles Freitag. Ne? Mittlerweile ja auch, oder generell auch bei Netflix-Serien, oft der Freitag immer noch der große Tag. Klar, sie veröffentlichen manchmal auch andere Serien unter der Woche. Aber nein, Disney hat gesagt, gut, versuchen wir es an einem Mittwoch. Und ich meine, Loki Wednesdays hat irgendwie weltweit getrendet.
Ja, und Mittwoch ist ja jetzt generell deren Eigenproduktionstag. Also auch bei What If und so. Und zukünftige Marvel-Serien wie Hawkeye werden auch am Mittwoch stattfinden. Sie haben halt immer noch, wenn du dir die Neuheiten anguckst, Mittwoch und Freitag für bestimmte Inhalte. Ich sehe da noch nicht so ganz das Muster manchmal drin, weil auch so Einkäufe sind dann irgendwie freitags oder sowas. Oder das wechselt sich so ein bisschen ab, aber die Original Originals, also die ganz großen Top-Hits und so, sind jetzt im Moment immer mittwochs getaktet auf jeden Fall.
Vielleicht noch kurz auch die Zahlen. Ich glaube, wir haben sie eingangs gar nicht genannt. Ne? Disney Plus hat mittlerweile jetzt 116 Millionen Abonnenten weltweit. Hatte auch ein ziemlich gutes Wachstum da im dritten Quartal hingelegt und zwar 12,4 Millionen neue Abonnenten weltweit dazugewonnen. Wobei man aber auch sagen muss, und ich glaube, das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge bezüglich des Themas auch immer wieder deutlich gemacht, sie haben ja auch Hotstar übernommen, ne? Was du ja eingangs auch schon sagtest, beziehungsweise nicht ganz, aber fast Hotstar, sehr, sehr wichtig, der indische Markt. Also große, große, große Märkte, die auch weiterhin stark wachsen. Und da muss man natürlich, wenn man jetzt mal tiefer in die Geschichte geht, sich wirklich fragen, wie sehr wächst eigentlich wirklich auch Disney Plus in den Subscribern, sage ich mal, in Nordamerika oder in Europa. Wobei ich glaube, dass das europäische Wachstum noch vielleicht größer ist als in USA. Ich weiß es gar nicht genau. Die Zahlen werden ja auch nicht veröffentlicht. Aber immer im Hinterkopf behalten, dass einfach Disney durch den Kauf von Fox und somit Hotstar einfach im indischen Markt natürlich auch eine wahnsinnige Bank ist.
Ja, und man sieht jetzt auch langsam so bei Meldungen aus der letzten Zeit, du hast den einen Investor Day und diese Präsentation schon erwähnt. Man expandiert natürlich auch nicht nur in Indien, sondern auch in asiatischen Märkten. Ich hatte mich neulich mal in einem Podcast gefragt, was ist eigentlich mit Anime? Außer Star Wars Visions gab es da bisher ja noch nichts, aber sie haben jetzt auch bei so einer Veranstaltung neulich ein paar asiatische Serien angekündigt, aus vielen verschiedenen Ländern, darunter auch Anime-Serien und Adaptionen und Visual-Novel-Adaptionen. Das machen sie auch. Aus Deutschland kommen Originals aus UK, in Frankreich, glaube ich. Natürlich muss man da auch immer die EU-Quote im Auge behalten, die sie ja auch mit Eigenproduktionen erfüllen müssen, aus gesetzlichen Gründen und sowas. Aber ja, es wird halt ein weltweites Unterfangen und da kann man gespannt sein, wie solche Experimente dann gelingen werden. Man sieht ja auch die EU-Quote steigen durch sowas, wenn jetzt irgendwie der Bergdoktor oder irgendwie Produktion von Beta-Films dabei sind, Konstantin, die wilden Kerle, sowas, die Rubinrot-Filme und Ostwind, sowas in der Richtung, sind ja auch alle mittlerweile ins Portfolio eingegangen von Disney.
Und sie bauen ja auch die deutschen Produktionen extrem aus, ne? Ich meine, wir hatten da ja auch neulich eine PM dazu bekommen, dass das wirklich auch im höheren Millionenbereich war, was jetzt deutsche Produktionen explizit angeht. Ich erinnere mich auch noch dunkel an eine PK, wo zwei deutsche Produktionen genannt wurden, die ich jetzt namentlich vergessen habe. Die klangen aber auch ganz gut, fand ich. Also klang interessant. Ich schätze mal, dass wir jetzt vielleicht auf dem Seriencamp noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Das weiß ich gar nicht genau. Müsste ich noch mal schauen. Aber ja, es ist halt auch all in, Adam, ne? All in. Vielleicht noch eine kurze Info, die ich noch rausgepickt hatte. Ich hatte ja früher mal fälschlich gesagt, zahlst halt einen Fünfer und hast Disney Plus. Dem ist natürlich nicht so. Du hast mich damals ja verbessert. Also momentan kostet Disney Plus 8,99 € im Monat und 89,99 € im Monat.
Außer
Ich
du
hätte
hast noch einen Deal, den du manchmal geheim per Mail bekommst. Ich habe zum Beispiel 69,99 bezahlt für 12 Monate und auch auf diesen Preis verlängert. Und ich habe auch die Mail öfter schon mal nochmal gesehen. Wenn du nochmal verlängerst, könntest du diesen Preis auch nochmal bekommen.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja auch diese kostenlos Deals auch gab, ne? Mit Telekom, Magenta, glaube ich, wenn du irgendwie einen Telefonvertrag hattest oder einen
Ja.
Magenta-Deal, dann hattest du, glaube ich, 3 oder 6 Monate teilweise auch kostenlos, ne? Und einen vergünstigsten Preis für die Verlängerung. Also da wird natürlich auch viel, sage ich mal, in diesen Packages gedealt. Sowieso, finde ich, sind diese Package-Deals, wie wir auch zuletzt mit Sky und Netflix gehört haben, nehmen rasant zu, finde ich. Wir wissen aber auch jetzt durch die letzte News von Warner und Amazon in den USA, wo Amazon Warner, sage ich mal, nicht mehr zusammenarbeiten. Und ich glaube, Warner hatte mit einem Schlag 6 Millionen Kunden verloren. Ich glaube, so war das, oder?
Ja.
Wissen wir natürlich auch, wie wichtig diese Plattform-Deals sind für die Streamer. Und natürlich müssen sie was abgeben. Und es ist ja wahrscheinlich so im 30%-Bereich, vielleicht sogar ein bisschen mehr, gerade auch bei den Kostenlos-Deals. Aber ja, 6 Millionen auf dem Schlag war für Warner, also HBO Max, glaube ich, auch ganz schön hart. Und ich glaube, da hat jeder noch mal geschlottert. Ich gucke da auch an so ein Starzplay oder so.
Ja. Wenn die das international machen würden, dann würde Starzplay, glaube ich, schlecht dastehen, auf jeden Fall.
Und es ist auch das eingetreten, vielleicht zu guter Letzt, was wir auch befürchtet hatten, dass wenn natürlich Disney Plus Hulu und FX-Serien selber ausspielt, dass natürlich dann so ein Zweitverwerter wie Starzplay, der ja eigentlich seinen gesamten globalen Ausbau damit finanziert hat, also mit den Lizenzserien von Hulu und FX, dass das natürlich sehr dünn ist. Und ich finde, das haben wir dieses Jahr wirklich gesehen. Also ich glaube, Starzplay hatte noch so 2 Serien. Ich freue mich jetzt noch auf The Great, ne? Staffel 2, auch eine Hulu-Produktion, die sie natürlich jetzt noch weiter haben. Aber das ist echt dünn geworden, finde ich.
Ja, Heels gab es noch für mich als Highlight bei Starzplay. Manche mögen vielleicht Love Live, das haben sie auch importiert als HBO Max Produktion. Aber ja, ist ein bisschen weniger geworden, merkt man schon. Man hat sich versucht, ein bisschen an so britischen Sachen zu hangeln oder sowas. It's a Sin gab es ja, glaube ich, auch Anfang des Jahres. Wird wahrscheinlich auch viele gefreut haben, die da in diese Richtung schielen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Und sowas mögen, aber war halt auch nur eine Miniserie, ne? Also ist halt in 5 Teilen dann, glaube ich, auch gegessen. Heels wurde jetzt zum Glück auch verlängert für eine zweite Staffel, obwohl da zum Beispiel auch wieder so eine Sache ist, dass die linearen Quoten in den USA gar nicht mal so groß waren. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst gehabt, aber die Macher waren, glaube ich, immer relativ optimistisch, dass es da weitergeht. Ich hatte hier noch eine Sache zu Disney, nämlich, was war die Sache, die ich hatte? Zum einen eine Vorhersage, die zwar schon im Februar 2021 berichtet wurde, aber The Hollywood Reporter hatte da die Digital TV Research als Bericht drinne und demnach war die Prognose, dass bis 2026 knapp 294 Millionen Abos von Disney Plus vorhanden sein sollen weltweit, während Netflix 286 Millionen Abos hätte und dann wäre Disney Plus quasi 2026 schon vorbeigezogen an dem Marktführer und wäre dann Marktführer.
Wenn nicht RTL Plus kommt.
Genau, wenn nicht RTL Plus kommt und auf einmal 11 Milliarden Umsatz macht. Überraschend mit Sissy Teil 200. Ja, was hältst du denn von so einem Szenario? Glaubst du, Disney Plus kann tatsächlich irgendwann in den nächsten 5 Jahren an Netflix vorbeiziehen? Hältst du das für realistisch?
Ich glaube, es kommt weiterhin auf diese Wachstumsmärkte an. Also ich weiß gar nicht, wie Netflix aufgestellt ist in Indien. Soweit ich weiß, weniger gut als Disney Plus. Weil Disney Plus, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja auch die Cricket-Rechte hat, ne? In Indien. Und Cricket ist ja so ein bisschen wie bei uns Fußball. Also ich glaube, dadurch haben sie allein schon irgendwie, ich weiß nicht, was waren das? 50 Millionen, 60 Millionen Kunden oder so?
Kann sein, ja. Und es gibt natürlich auch in diversen Märkten da in Asien so vergünstigste Angebote für solche Streamingdienste oder Mobile-Only-Angebote, weil das dann natürlich mehr verbreitet ist als irgendwie ein großer Fernseher oder sowas. Das ist einfach der Region geschuldet dann.
Genau, also das dürfen wir nicht vergessen. Wenn jetzt irgendwann ein Streamer oder auch ein Netflix, wenn es natürlich über 200 Millionen Kunden hat, heißt es ja nicht, dass die alle irgendwie 17,99 € zahlen für ihren Account, ne? Oder 15 Euro oder irgendwas. Da muss man natürlich Abstriche machen, gerade in den weniger kaufkräftigen Märkten. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, genau wie du sagtest, wie gut Disney oder Netflix diese, das sind ja keine Schwellenmärkte, aber nennen wir es mal neue Subscriber-Märkte irgendwie bedienen kann. Und das kann ich schlecht einschätzen. Also ich denke mal, Netflix hat jetzt vielleicht nochmal so einen Push in Südostasien bekommen durch Squid Game. Also ich meine, allein Korea, ich weiß nicht, die Serie war ja auch ein wahnsinniger Erfolg irgendwie, ich weiß nicht, in Malaysia, Indonesien, ich habe keine Ahnung, also irgendwie Thailand, Vietnam. Ich glaube, dass das Netflix sehr gut bedient, dieses, sage ich mal, diesen südostasiatischen Markt. Wir haben ja auch gesehen, wie viel Geld die investieren in Serien, ne? Also koreanische Serien. Ich meine, ich hätte auch irgendwo gelesen, dass 3 Netflix Originals in Indonesien geplant sind. Auch ein Riesenmarkt, dürfen wir nicht vergessen. 230 Millionen Indonesier gibt es plus und Indonesierinnen. Und da höre ich, sage ich mal, von Disney nicht so viel wie jetzt von Netflix. Andererseits, ich weiß, also ich glaube schon, dass das Wachstum möglich ist, aber ich glaube wirklich, dass halt weiterhin Europa und auch Nordamerika stagnieren wird. Ich glaube nicht, dass Disney irgendwann 100 Millionen Kunden in Nordamerika hat.
Aber ich glaube, das Problem ist, oder ein Problem, was ich sehe bei diesem ganzen Szenario, Disney hat halt die Marken, die die Leute kennen und Netflix muss sich bemühen, solche Marken zu schaffen erstmal. Und die sind halt ein bisschen weniger nachhaltig, was so Markenaufbau angeht. Natürlich haben sie sowas wie Stranger Things, jetzt haben sie sowas wie Squid Game, aber viele große Marken, die irgendwie eindeutig mit Netflix verbunden werden, haben sie jetzt nicht oder fällt dir da viel ein? Also Stranger Things ist natürlich dann auch so, Stranger Things ist für mich ein bisschen deren Star Wars sozusagen, also um dass sie Spiele aufbauen können, um dass sie, was weiß ich, Merchandise aufbauen können, um dass sie vielleicht irgendwann mal Spin-off aufbauen können, aber Disney hat halt mit Marvel und mit Star Wars und mit den ganzen Disney-Prinzessinnen und was sie da alles haben, viel mehr, worauf sie aufbauen können, was man weltweit kennt und sowas fehlt bei Netflix irgendwo. Das ist, glaube ich, für mich die Krux an der ganzen Sache.
Na gut, du hast natürlich absolut recht. Das haben wir ja auch öfter schon besprochen. Wie viele besonders erfolgreiche IPs hat Netflix eigentlich? Ne? Mhm. Und da hast du natürlich recht. Stranger Things, würde ich aber auch sagen, ist eher auf dem absteigenden Ast mittlerweile.
Ja, also, klar, also die Halbwertszeit ist da um. Also irgendwann wird es in den nächsten paar Jahren enden. Ja.
Und ich glaube, dass jetzt eigentlich so die neuen großen IP-Brands, also klar, Squid Game, klammern wir jetzt mal aus.
Bridgerton und Bridgerton, Witcher.
Ja. Ne? Ich glaube wirklich, dass Bridgerton und Witcher jetzt so die neuen Superstars sind bei Netflix und auch wirklich vielleicht so 2-3 Jahre auch anhalten werden. Bridgerton, wie gesagt, gibt 8 Bücher, also noch ein paar, weißt du, da kannst du unendlich
und
viel machen.
Sind ja auch 3-4 Staffeln schon bestellt, ne?
Jetzt würde ich vermuten, dass Bridgerton vielleicht auch in Malaysia und Indonesien vielleicht zensiert ist. Ja. I don't know. Ich habe neulich nochmal ganz interessant, ich habe neulich nochmal geguckt, weil ich es ja irgendwann Weihnachten gebinged hatte. Das ist schon ziemlich explizit, Bridgerton. Mhm. Das hatte ich irgendwie auch ein bisschen verdrängt über Weihnachten irgendwie. Aber naja, wer weiß. Aber nee, da hast du natürlich recht. Netflix hat immer diese Problematik, dass sie eigentlich, weil sie auch Serien oft nur irgendwie 3 Staffeln oder so haben, oder dass dann Serien generell, wenn sie sehr lange laufen, vielleicht auch abnehmen in ihrem Erfolg oder in ihrer Qualität, dass sie immer wieder neu aufbauen müssen. Ne? Wahnsinn, anstrengend, natürlich. Andererseits frage ich mich, Star Wars und Marvel, Adam, ist halt auch wahnsinnig beliebt in deiner Zielgruppe. Mhm. Aber ja nicht, sage ich mal, in der, und klar, junge Zielgruppe, eher männlich, würde ich sagen. Aber sage ich mal, ist jetzt ja, du erreichst ja nicht die gesamten Streamer dadurch.
Aber dann hast du ja immer noch Disney-Zeichentrickfilme, Frozen, Märchen.
Ja, damit auch nicht. Also klar, du erreichst die jungen Publikum wahnsinnig gut damit. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich eine Bank, die super ist bei Disney. Trotzdem würde ich ja sagen, dass jetzt Disney-Prinzessinnen, wie gesagt, für jemanden, der jetzt nicht unter 18 ist, jetzt nicht mehr so eine hohe Bedeutsamkeit hat.
Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, es gibt auch viele erwachsene Disney-Fans, wie es auch viele erwachsene Lego-Fans gibt. Das sollte man vielleicht nicht so unterschätzen. Und ich glaube auch durch
den
Marvel...
Aber was sagst du mit vielen? Also wie viele Lego-Fans gibt es in Deutschland? 82 Millionen Markt.
Ja, vielleicht sagen wir mal 5-10%. Vielleicht ist
wirklich?
Es auch ein bisschen zu viel, aber ja, eine Million würde ich schon sagen.
Ja, eine Million sind ja nicht 5-10%.
Ja, ja, deswegen war es jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber nicht
ja,
zu
okay,
vernachlässigen.
Ja, okay, eine Million würde ich dir geben, klar, auch nicht zu vernachlässigen. Aber ich glaube, dass das Problem bei Disney ist, dass du halt eine sehr, sehr, sehr junge und kaufkräftige Zielgruppe hast, klar. Du aber jetzt durch Hulu und FX wirklich halt die, sag ich mal, Normalos besser erwischen kannst, wie jetzt mich zum Beispiel.
Klar.
Und ich meine ganz ehrlich, Disney hat es ja auch hervorragend geschafft. Also hier, wie hieß nochmal Disney Visions, ne? War ja wirklich auch mal was anderes.
Meinst
also,
du Star Wars Visions?
Star Wars Visions.
Ja.
Visions, sorry. Das war ja wirklich auch sehr, sehr künstlerisch interessant. Oder auch ein WandaVision, sorry, jetzt wird es sehr kompliziert. Hat mich ja komplett abgeholt, auch anfangs, einfach weil es so wirklich mal was anderes war. Und ich muss sagen, das finde ich macht Disney sehr schlau, dass sie sich jetzt nicht nur auf ihrem Star Wars und Mandalorian so ganz ausruhen, sondern dann wirklich versuchen, auch so in alle Richtungen zu gehen.
Ja.
Aber glaubst du denn, dass wir wirklich 2026, wenn wir diesen Podcast machen, was war das? 7 Jahre Disney Plus und Apple TV Plus, dass wir dann bei 300 Millionen each sind?
Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Also es ist ja wahnsinnig, mit welchem Tempo Disney gewachsen ist in der kurzen Zeit. Dafür hat Netflix ja dann, wie lange ist Netflix unterwegs vom DVD-Versender bis jetzt irgendwie?
12 oder 13, sowas?
Ja, siehst du, so lange haben die gebraucht. Natürlich auch mit anderen Voraussetzungen, weil sie erstmal IPs aufbauen mussten.
Technische
und zukaufen
Entwicklung,
mussten
Adam.
Und,
technische Entwicklung.
Genau, sie waren Technikvorreiter, muss man ihnen ja zugestehen. Aber gleichzeitig haben sie ja jetzt auch viele Baustellen bei sich. Also ich meine, man muss halt auch aufpassen, wenn du groß bist, beziehungsweise Netflix ist jetzt wahrscheinlich, wenn man es mal zusammenrechnet, ich habe es nie, es ist ein bisschen zu kompliziert, aber ich glaube, wenn du zusammenrechnen würdest, was Netflix so an Serienoutput hat, würdest du bestimmt auf so eine Summe alleine kommen, wie sie früher die 5 Networks hatten, plus ein paar Kabelsender. Und das ist ja schon eine immense Leistung. Und in solche Richtungen strebt ja dann Disney auch vor. Das ist einfach nur krass, was da jetzt an Inhalten kommt. Aber gleichzeitig musst du auch immer aufpassen, wenn du jetzt Serien nach der ersten Staffel absetzt, dass du dir dann nicht die Kunden vergraulst oder dass viele Kunden deine Serien gar nicht mehr ausprobieren. Weil ich meine, natürlich hast du jetzt ein Squid Game vielleicht auch ausprobiert, weil du gehört hast in Social Media oder im Freundeskreis, ey, das ist eine Serie, die ist krass, die sollst du mal ausprobieren. Aber so eine Serie kommt halt irgendwie einmal im Jahr oder einmal alle 5 Jahre vielleicht raus oder einmal alle 3 Jahre. Und sowas muss man halt auch erstmal irgendwie entweder forcieren oder irgendwie
Glück haben,
ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn ich mir das Jahr angucke von Netflix und neuen IPs, stell mal vor, Squid Game wäre nicht gewesen.
Ja.
Ne? Nee, gebe ich dir absolut recht. Und es gibt halt auch viele strategische Entscheidungen, die ich bei Netflix nicht so verstehe. Also dieses auch, was ist das, jeden Tag neuen Film, jede Woche neuen Film, ich finde es halt so schade, dass du einen Netflix-Film, dass das halt so krass verwässert ist und dass du da halt so viel Kram rausballerst, der einfach qualitativ teilweise wirklich unterirdisch ist. Und ich meine, das ist ja wirklich krass. Ich glaube, du kannst 100 Leute fragen aus unserer Bubble oder generell aus der Streaming-Kundschaft, was hältst du von Netflix-Filmen? Und ich würde behaupten, dass wahrscheinlich über die Hälfte sagen, uch, meist nicht so geil.
Ja, tatsächlich.
Und das, ich
ist so schade.
Ja, finde ich auch. Aber andererseits, ich meine, was hat jetzt Netflix ausgegeben oder geplant auszugeben für 21? Ich glaube, es waren 15 Milliarden oder so.
Da müssten sie angekommen sein langsam, ja.
Oder 17, ich weiß es gar nicht. Das ist natürlich ein Wahnsinn, ne? Wenn du bedenkst, dass RTL sagt, wir wollen 1 Milliarde Umsatz machen bis 26 und vielleicht irgendwie 200 Millionen oder irgendwas investieren. Und dann hast du natürlich Netflix mit seinen über 200 Millionen Kunden, die einfach sagen, wir ballern hier jedes Jahr 15 bis 17 Milliarden Dollar raus.
Ja.
Und dann kommt ein Squid Game bei rum. Sorry, ich überspitze das jetzt.
Ja.
Ja, aber interessant. Aber ja, es ist natürlich, ich glaube, sie müssen es machen. Ne? Es wird ganz interessant sein. Also ich hoffe so ein bisschen, dass Netflix sich so ein bisschen auf die Qualität wieder rückbesinnt. Hoffentlich.
Ja, mal schauen.
Ja, ich glaube, Amazon müssen wir gar nicht erwähnen. Ne? Ist auch nicht Thema heute, vielleicht in der nächsten Sendung. Lass uns noch einmal kurz bitte zu Apple TV Plus springen.
Ja.
Da würde ich sagen, das ist ja, finde ich, auch gerade im Vergleich zu Disney, 2 Jahre, ein perfektes Gegenbeispiel. Wie würdest du jetzt, Eingangsfrage, die Entwicklung von Apple TV Plus in diesen 2 Jahren, vor allem im letzten Jahr, beschreiben?
Stagnierend. Das ist irgendwie, man hätte ja erwartet irgendwie, wenn Disney in 2 Jahren so 100 Millionen macht, dass Apple vielleicht wenigstens so bei 50 landet. Ich glaube, die Zahlen sind jetzt irgendwo deutlich niedriger, aber auch nie offiziell so richtig bekannt gegeben worden. Apple ist für mich so ein bisschen wie der coole Typ in der Schule, der so ein paar Shows hat, die sonst keiner kennt, weil sie keiner gesehen hat, aber er sich dann cool fühlt, dass er diese Shows gesehen hat. Und es ist leider schade, weil die Inhalte, die sie dort haben, sind eigentlich im Serienbereich ganz gut, auch so was so Dokus angeht und so Namen, die sie gewinnen können. Also Apple geht ja wirklich viel auf Namen, ne? Wenn du dir mal anschaust, sie haben sowas wie Jon Stewart und Oprah und die Peanuts, was aber auch sehr amerikanisch ist, muss man ja sagen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Fehlkalkulation dahinter. Aber gleichzeitig dann auch Serien oder Filme mit Leuten wie Robert Downey Jr., glaube ich, Chris Evans, Paul Rudd, Will Ferrell, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell und Tom Hanks. Bei manchen kannst du vielleicht auch sagen, ja gut, das waren nie so richtig die Publikumsmagneten, sondern eher so Critical Darlings oder so. Aber trotzdem kennt man diese Namen halt. Und was bringt es Apple? Gar nicht mal so viel. Und dazu hast du jetzt eine langsame Öffnung nur in den internationalen Bereich, dass du halt auch mal auf lokale Märkte gehst mit sowas wie Acapulco, Teheran, Dr. Brain, was jetzt auch eine südkoreanische Serie ist, die wohl ganz gut sein soll, Trying aus UK und noch so ein paar anderen Produktionen, die sich in der Pipeline befinden. Aber insgesamt fehlt da so ein bisschen immer noch der große Bass. Außer bei Ted Lasso, was so ein bisschen so ein kleiner Leuchtturm ist. Aber es schlägt sich, glaube ich, nicht in den Abonnentenzahlen ab.
Kurze Klammer, war Teheran nicht auch ein Einkauf aus Israel?
Ich glaube auch, ja. Also, ja, so ein bisschen, also es gab, glaube ich, so 1-2 Serien, die so ein bisschen einkaufsmäßig auch waren.
Hier
ja.
Losing Alice und Teheran, genau. Meine ich, wären so, oder maximal Co-Produktion, aber ich meine, das waren jetzt keine Originals, ne? So, nur so als Klammer. Und kurze Info, ich würde ja auch sagen, du hast absolut recht. Ich finde, Apple TV Plus ist so ein bisschen wie der coole Dude, in den alle irgendwie geheim verliebt sind auf dem Schulhof, der aber trotzdem nicht eingeladen wird und deswegen zu Hause sitzt und weint, weil er nirgendwo so eingeladen wird.
Ja.
Aber trotzdem die Leute nicht anspricht, weil er einfach zu cool ist.
Ja. Er spricht die Leute nicht an, er nimmt nur Kreditkarte als Zahlungsmittel. Seine App ist nicht für die 50% der Smartphones verfügbar. Und wenn du dann auf sowas wie Fire TV bist, dann nur bei bestimmten Versionen. Das ist halt auch nicht Ziel der Sache.
Adam, ich gebe dir jetzt 3 Minuten, du kannst gerne noch mal ranten. Ich höre mir das ja jede Woche an.
Ja, sorry. Also ich finde ja, Apple TV Plus ist ein cooler Dienst, so prinzipiell. Und ich würde denen ja auch Erfolg wünschen, wobei Apple es eigentlich gar nicht nötig hat, als irgendwie eines der, wie nennt man das, erfolgreichsten, lukrativsten Unternehmen der Welt.
Mit wertvollsten.
Wertvollste ja. Unternehmen der Welt. Aber diese Anmeldehürden, die sie den Leuten in den Weg legen, die sind doch nicht mehr auszuhalten. Ich habe jetzt eine Kreditkarte als Mensch, was in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so oft vorkommt, aber es ist halt die Standard-Bezahlvariante, die man haben muss, oder sollte bei Apple TV Plus. Es gibt auch Möglichkeiten mit Guthaben, also mit Apple Gutscheinen zu bezahlen oder mit Bankeinzug. Und wenn du iTunes hast und da schon deine Sachen hinterlegt sind, ist es einfacher, es zu machen. Aber du müsstest halt iTunes oder wie auch immer diese Version jetzt gerade heißt, Apple Movies oder Apple TV, müsstest du erstmal haben. Dann, zweite Sache, die habe ich eben schon angedacht, es gibt immer noch keine Android-App. Und wenn du mal guckst, es gibt zwar schon irgendwo eine Android-App, aber ich weiß nicht, ob man die auf jeden Telefon runterladen könnte. Und wenn, dann musst du dir mal die Rezensionen angucken, wie schlecht die sind und wie viel da gemeckert wird. Und dann bin ich ja Fire-TV-User, das wissen die Leute, die Podcasts hören, auch relativ oft. Schon, dass ich das erwähnt habe. Ich habe jetzt einen Fire TV in meinem Schlafzimmer. Also dieser Kasten ist auch schon so ein paar Jahre alt. Und der hat zum Beispiel keine Version von der Apple TV App, aber ich habe dann noch einen zweiten Stick im Wohnzimmer. Der hat zum Beispiel eine Version und da ging es dann auch relativ einfach mit dem Anmelden und sowas. Und über PS4 geht es auch. Aber trotzdem habe ich immer noch von vielen Leuten gehört. Ich habe auch die Serienjunkies Sonntagsfrage extra gemacht, wie könnte man Apple TV verbessern und so. Und da hörst du halt immer wieder Bezahlmöglichkeiten, Apps, Smartphone-Unterstützung, Smart-TV-Unterstützung. Und denen war es auch gar nicht so wichtig, ob jetzt zum Beispiel Lizenzeinkäufe dabei waren oder nicht. Aber man müsste es halt einfach ein bisschen mehr öffnen und nicht so verschlossen sein und in sich gekehrt sein und vielleicht auch nicht so sehr in US-Schubladen denken sein, weil diese Kreditkartensache finde ich sehr US-zentriert, auch wie auch gewisse Namen, die man da hat. Sorry für den Rant, jetzt kannst du mal was dazu sagen.
Kurze Klammer, ich muss den Rant ja auch ein bisschen unterstützen, weil ich ja ein Laptop-Gucker bin. Und natürlich bin ich in diesem Apple-Universum, ich gucke auch auf einem MacBook Air, was ich auch sehr liebe, aber ich gucke natürlich via Chrome. Und selbst über Chrome Apple TV Plus zu schauen, obwohl ich eine Apple ID und alles habe, ist anstrengend und technisch echt nicht so geil. Und ich hatte da auch schon ziemlich viele Glitches, denn ich habe momentan Apple TV Plus, weil ich ja gerne Morning Show gucke und auch das Bonusmaterial angeschaut habe. Und das Bonusmaterial war dann immer so komplett zu den falschen Folgen. Und dann habe ich irgendwann refreshed und war es wieder richtig. Aber es ist echt anstrengend. Es erinnert mich so ein bisschen, nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen an Sky über Chrome zu gucken. Mhm. Es ist echt
Silverlight.
Ja, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem auch echt langsam auf Chrome und auch wirklich, wie gesagt, nicht, ich denke immer, irgendwas funktioniert nicht, weißt du, wenn du irgendwo draufklickst, selbst das Klicken ist irgendwie schon komisch, manchmal geht es nicht. Und dann, wenn es geht, hast du immer so 3 Sekunden Angst, bis sich der Bildschirm aufbaut, ob es jetzt wirklich funktioniert.
Ich habe gestern Come From Away geschaut, das Musical, was es da gibt, exklusiv bei Apple TV und aus irgendeinem Grund ist mir der Stream 3-mal beim Gucken abgebrochen. Und zwar so, dass dann da eine Fehlermeldung aufgepoppt ist, dieses Video ist gerade nicht verfügbar. Und dann musste ich zurückgehen, es nochmal neu starten, bis zu 2-3 Mal, bis es dann wieder funktionierte. Und das bin ich halt von anderen Streamingdiensten auch nicht gewohnt gewesen. Das ist ein bisschen nervig.
Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen witzig, wenn du Apple TV, wie gesagt, aufmachst auf Chrome, ist am Anfang oben auch so eine Leiste eingeblendet, auf welchen Geräten es überall funktioniert. Also im Sinne von hier nochmal die Warnung und der Hinweis, guck bitte nicht auf Chrome, es ist scheiße, guck auf Apple TV, guck auf PlayStation, guck auf Xbox, weißt du? Und das stimmt ja auch. Ich habe ja auch eine Apple TV, ne, PlayStation-App ist auch da. Also wie gesagt, das geht auch alles wirklich gut und da würde ich es technisch auch wirklich als sehr, sehr gut bezeichnen. Aber ja, diese too cool for school Herangehensweise nervt einfach. Und ich habe auch das Gefühl, dass Apple auch nicht plant, das irgendwie zu verändern. Ja. Das ist einfach so. Müsst ihr akzeptieren. Wenn ihr unseren Shit gucken wollt, müsst ihr es akzeptieren. Bumm, aus, Ende.
Aber wundern die sich da nicht, warum das nicht konvertiert oder skaliert, was sie da machen? Oder ist das wirklich nur so ein Tax-Write-Off oder irgendwie, weiß ich nicht. Die hatten ja auch mal so diese Sache mit Apple Magazine, Apple Games und sowas und dass sie dann Apple Music und dass sie das dann alles in Paketpreisen irgendwie unters Volk gejubelt haben. Sie haben das ganze Ding verschenkt für ein Jahr, dann nochmal verlängert, dann nochmal verlängert und trotzdem so viele, da kannst du wahrscheinlich gleich dazu kommen, so viele Apple-User, wie es gibt und so wenig Aktivierung von dem ganzen Programm.
Ja, also das ist etwas, worüber ich schon sehr lange drüber nachgedacht habe oder sehr oft, sagen wir so. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Also 4,99 € kostet Apple TV Plus im Monat.
Guter Preis, muss man ja sagen.
Finde ich auch. Also da kann ich wirklich sagen, 5er. Und prinzipiell finde ich ja auch diese Strategie, die ich ja gerade kritisiert habe bei Netflix, mich einfach zuzuballern mit Scheiße, wo ich dann irgendwie 10 Serien rauskramen kann, die ich irgendwie cool finde oder 5 Filme, das nervt mich. Und ich finde, Apple macht das wirklich ganz schlau, dass sie eigentlich jeden Monat einen großen Launch haben. Sie machen es wöchentlich. es sind gute Serien, finde ich, qualitativ gute, teuer produzierte Serien meist. Noch ein bisschen wenig, finde ich, weiterhin. Aber ich finde für einen Fünfer ganz ähnlich. Ich bin bereit, einen Fünfer für eine Serie zu zahlen. Mhm. Ne? Bin ich absolut bereit. Und wie gesagt, mache ich jetzt ja auch gerade für zweite Staffel Morning Show. Also prinzipiell finde ich das ja eigentlich eine gute Strategie. Ne, man, es ist noch übersichtlich, du kannst dich zurechtfinden. Ne? Ich finde es immer noch ein bisschen hässlich. Also wie gesagt, auf Chrome ist es hässlich und nicht so übersichtlich, aber prinzipiell finde ich das eine gute, gute Strategie. Jetzt zuletzt, und das hat mich echt ein bisschen geschockt, kam ja News raus, vielleicht habt ihr es auch gelesen bei Serienjunkies.de, es ging ja um einen etwaigen Streik von den Gewerken sozusagen von Serienproduktion, also von den Set-Peeps, ne? Also Crew, ne? Von
Beleuchter Crew. Und Kabelträger und all das.
Genau, das war die International Alliance of Theatrical Stage Employees, ne? Ich glaube IATSE war die Abkürzung. Ich hatte vorher noch nie von der Gewerkschaft gehört, aber natürlich ganz interessant, wir dürfen nicht vergessen, dass die Gewerkschaften in Hollywood, also in der Produktion, ja recht stark sind, ne? In USA. Also im Unterschied zu anderen Gewerkschaften in den USA, die vielleicht nicht so stark sind, sind ja die Gewerkschaften SAG und wie sie alle heißen, ne, SAG, relativ stark, auch die Writers und die Directors und Co. Naja, der Streik konnte abgewiesen werden, aber da kam heraus, und zwar persönlich oder direkt von Netflix, dass sie...
Von Netflix?
Von Apple, sorry, danke. Ja. Unter 20 Millionen Kunden und Kundinnen haben in Nordamerika. Also Nordamerika, wir wissen, ne, die USA und Kanada. Zusammen, ich glaube, was sind das? 330 Millionen plus knapp 40, ne? Ich glaube so. Also knapp 400 Millionen Kundenmarkt oder großer Markt. Unter 20 Millionen. Und genau, Adam, wie du sagtest, wir dürfen nicht vergessen, Apple vertickert über 200 Millionen Produkte jedes Jahr, wo jeder, der so ein Ding kauft, ein Jahr Apple TV Plus umsonst mit drin hat. Mhm. Und ich frage mich, Adam, da müssen ja irgendwie 80% das Ding noch nicht mal aktivieren, wenn sie es umsonst haben.
Ja.
Also klar, es ist jetzt ein bisschen übertrieben von mir, weil wir reden jetzt hier also nur über, weltweit vertickern sie 200 Millionen. Der US-Markt hat unter 20 Millionen Kunden, also jetzt von Apple TV Plus Subscribers. Aber ich finde, es ist Wahnsinn. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mal so meine Freunde und Freundinnen mal gefragt, die ein Apple-Phone haben, auch ein neueres, ob sie es aktiviert haben. Ich habe 4 Leute gefragt. Wie viele hatten es aktiviert?
Eine?
Genau.
Ja.
3 nicht. Ich glaube, bei einem war es noch möglich und bei den 2 anderen war es abgelaufen.
Okay.
Aber da dachte ich auch, das kann doch nicht wahr sein. Selbst wenn ihr es geschenkt kriegt, aktiviert ihr es nicht.
Ja.
Es hat mich echt geschockt. Und ich glaube, Adam, genau wie du sagtest, es ist diese too cool for school Mentalität. Ich glaube auch, dass dieser US-Fokus, also mit Oprah und Co., crazy ist. Auch dieses Name-Dropping nervt mich ja auch schon bei Tag 1. Also ich war ja, netterweise wurde ich ja eingeladen zu der Eröffnungs-Keynote in Cupertino. Das war ja wirklich auch bewegend und ich bin sehr dankbar, da gewesen zu sein. Aber das war ja wirklich nur ein Name-Dropping nach dem nächsten. Also hier Steven Spielberg und ich weiß nicht wer alles und Oprah und dann Standing Ovations und Rumgeklatsche und Apple-Klatsch-Pieps und so. Da werde ich natürlich immer so ein bisschen grantig, weil ich immer denke, wir wissen das ja auch schon seit Jahren bei Serienjunkies. Du kannst auch die 10 besten Namen haben. Es geht nachher um die Serie oder um den Film. Ne? Da können noch so viele tolle Namen drauf sein. Es kann auch einfach scheiße sein.
Ja.
Und das finde ich so ein bisschen schade. Und mein letzter Punkt, und dann höre ich mit meinem Rant auf. Apple, finde ich, tut auch so in Deutschland, als ob es ihnen völlig egal wäre.
Ja.
Wirklich. Also es geht nur um Technik, klar, wenn du jetzt irgendwie im Hauptbahnhof stehst oder so, hast du da, oder hier neulich am Alex, glaube ich, war das, hatte ich so ein Riesenplakat zum Apple, was ist das, iPhone 13, ich habe keine Ahnung, irgendwas. Ja, ja. Ich habe noch nie wirklich Werbung, Promotion, irgendwie Druck gehört, dass Apple versucht, den deutschen Markt oder den Dachmarkt, den zentraleuropäischen Markt, nennen wir ihn mal so, zu gewinnen, zu überzeugen, irgendwas zu machen.
Ja. Und wir achten ja schon vermehrt darauf, weil du bist natürlich da auch beruflich sehr eingespannt und sowas. Ich bin da auch ein bisschen drauf geschult, dass ich mal auf Außenwerbung achte bei Streamingdiensten und so oder auch auf Pre-Rolls bei YouTube oder Werbeanzeigen im Fernsehen. Aber man sieht halt wirklich relativ wenig in diese Richtung. Und das ist schon bezeichnend, dass das relativ wenig ist, weil das ist dann so ein bisschen so ein also Run oder sowas, wie man das auf Englisch sagt. Also, dass es halt so ein Seitenprojekt ist oder ein Nebenprojekt, wo aber irgendwie, da fließt zwar Geld rein, aber irgendwie ist der Fokus dann nicht gegeben. Und das ist unverständlich für uns, weil es gibt ja auch nicht nur gute Serien, es gibt da ein paar Filme, wobei das noch nicht so viele sind, aber auch so Kindercontent. Es gibt vor allem auch gute Musikinhalte, finde ich. Also sowas wie die Billie Eilish-Dokumentation, die es da gibt, ist sehr sehenswert. Bjarne hat einen Streaming-Tipp gemacht zur Velvet Underground-Dokumentation. Ich mag solche Serien wie Central Park und Schmiegadoon ja zum Beispiel, die so ein bisschen
Gott,
die Musical...
Oh Gott, ich habe den Piloten gesehen. Ich fand den grauenhaft. Adam.
Nein. Aber wenn du Musical-Fan bist, dann sind es halt Sachen, die dir zusagen können. Ist dann halt persönlicher Geschmack, wo das nicht zutrifft.
Aber ich mag ja viele Musicals, Adam. Ich kann auch viele singen.
Ja. Ja, dann Different Strokes und so. Aber ich meine, ich kenne mehrere Leute, denen das gut gefallen hat und die sehr gut unterhalten waren, weil es ja auch schön persifliert, Tribut zollt und so. Und dann hast du halt wirklich, wie schon erwähnt, solche Namen wie Chris Evans und so und die ganzen Marvel-Darsteller und Aniston und Witherspoon, die sich ja auch fürstlich entlohnen lassen von Apple, aber dann wahrscheinlich keinerlei, wie nennt man das, Reinvest oder so dazu führen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob eine Sendung wie The Morning Show in irgendeiner Weise profitabel für Apple sein kann.
Na gut, die Frage der Profitabilität bei Streaming ist natürlich immer eine ungelöste. Ne? Mhm. Also das ist natürlich immer schwierig. Wir hatten doch jetzt auch diesen schönen Bloomberg-Artikel von Squid Game, ne? Dass ja. Squid Game 900 Millionen Dollar wert sei, also für die Netflix-Bewertung. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Kurze Klammer dazu, ich fand ganz interessant, was der liebe Tim uns neulich in der Redaktion auch erzählt hat, dass er sehr viele Pre-Rolls gesehen hat von Foundation auf Twitch.
Genau, ja.
Und da dachte ich so, ah, interesting, okay, vielleicht passiert da doch was. Und wir müssen nicht nur irgendwie die Apple-Anzeigen sehen, Sponsored Posts bei Twitter, die irgendwie schon 10 Jahre alt, also geht natürlich nicht, 10 Monate alt sind, so rum, sondern vielleicht passiert da mal was. Denn wir dürfen ja auch, was soll nicht unerwähnt bleiben, also hier Ted Lasso Staffel 2, Morning Show, Foundation, das sind echt ganz schöne Bretter, die bei Apple TV Plus momentan laufen.
For All Mankind gab es ja auch noch dieses Jahr, ne?
Genau, also das sind wirklich alles Serien, für die ich bereit bin, 5er zu zahlen. Aber ich finde trotzdem nochmal, der Kernpunkt ist für mich, wenn das Unternehmen so tut, als wäre es ihnen egal, was sie machen, warum soll ich denn dann etwas fühlen als Kunde?
Ja. Und es ist dann gerade so ironisch bei einem Unternehmen wie Apple, die ja auch, wie hieß der Slogan damals? Think Different oder so, den sie damals mal hatten. War das Apple? Ich glaube schon, ne?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Das war so einer dieser berühmten Slogans, wo man auch so verschiedene Gesichter der Geschichte benutzt hatte. Genau, Think Different, das ist der Slogan, wo man Steve Jobs auch hatte mit so Memes und sowas, Einstein, all sowas. Das war schon der Slogan und das merkt man jetzt leider im Bereich TV nicht mehr. Gandhi war da auch dabei, John Lennon und sowas. Also ja, von diesem Geist fehlt ein bisschen was.
Na gut, wir dürfen nicht vergessen, dass Googles Slogan ja auch mal war, do no evil oder so. Ne? Also ich meine, prinzipiell können wir uns ja fragen, was da los ist mittlerweile. Ne? Oder generell auch, was Großkonzerne angeht. Aber ich glaube, das wäre ein anderer Podcast. Bezüglich der 20 Millionen, die da veröffentlicht wurden, auch von Apple, kam ja auch erst raus, dass gerade Apple den Stage-Employees, also wirklich, wie ich immer finde, eigentlich den kleinsten Lichtern, die auch am wenigsten Geld verdienen am Set, das geringste Gehalt zahlen, also unter Tarif, den die Gewerkschaft ausgehandelt hat. Mhm. Und dass sie das dürfen, weil sie halt unter 20 Millionen Kunden haben in Nordamerika. Und da dachte ich auch so, oh, das kann doch nicht sein, weißt du, ich meine hier, wie du schon sagtest, Morning Show hat, glaube ich, die 2 Staffeln haben 300 Millionen Dollar gekostet für ja. Apple. Und dann zahlt ihr noch den Stage Employees, weißt du? Also den, ja. Ich weiß nicht, zweiter Beleuchter von links, kriegt dann noch irgendwie unter Tarifvertrag.
Ja, und Witherspoon hat dann ihre Firma für 900 Millionen verkauft und sowas. Ist alles ein bisschen.
Ja, das freut mich ja. Und ich meine, Reese Witherspoon muss jetzt nicht die Stage Employees bezahlen, weißt mhm. du? Das liegt, finde ich, schon auch an der Produktionsfirma dann. Und sie war ja nicht verantwortlich mit ihrer Firma HelloFresh an der Produktion von Morning Show, meine ich. Oder? Ich meine nicht. Oder
weiß
doch? Nicht.
Ich weiß es gerade, das Detail weiß ich gerade nicht.
Naja, aber du hast schon recht. Also das ist natürlich sehr, finde ich, lässt einfach ein wahnsinniges Geschmäckle irgendwie, ne, zurück. Na gut, aber ich finde es halt, was ich halt so schade finde, also hier haben wir ja wirklich, wenn wir einmal jetzt das irgendwie zusammenfassen können, du hast wirklich eigentlich zwei wahnsinnig wertvolle, die wertvollsten Konzerne der Welt, ne? Disney und Apple. Und wie gesagt, wir müssen es einfach wiederholen. Disney all in geht wirklich mit wahnsinnig viel Druck rein, baut da auf seinen Marken, die sie haben und Zukäufen, die sie natürlich getätigt haben, baut da wahnsinnig auf und aus und versucht irgendwie eine Strategie zu fahren, die auch interessant ist. Und dann haben wir in Apple, die irgendwie so in Schönheit vergehen gefühlt.
Ja, und dann so jemand, das habe ich ja im letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, Eternals, gesagt, jemand wie Jon Stewart, der dann eine neue Heimat bekommt, der wird dann wahrscheinlich von vielen Leuten einfach gar nicht gesehen, weil er dann im in diesem kleinen Streaming-Dienst irgendwie sein Dasein fristet, statt irgendwo bei etwas Größerem wie, weiß ich nicht, Netflix, Amazon Prime oder sonst irgendwas.
Ja, ich meine, das merken wir ja auch immer wieder, ne? Das ist ja auch immer, dann kriegen wir ja auch immer so Zuschriften, so, ja, dann schreibt ihr doch mehr drüber, dann wird es auch größer und erfolgreicher. Ja, kann man natürlich uns vorwerfen und auch sagen. Und ich würde auch sagen, wir schreiben ja auch viel über, sag ich mal, kleinere Serien oder Perlen, wie wir es nennen, die vielleicht nicht so auf der Bank sind. Wir müssen aber auch sagen, dass das dann, wenn das irgendwie nur 1000 Leute lesen, rentiert sich das nicht. Also allein die Kosten der Redaktionsstunde sind natürlich, also der Stunde des Redakteurs oder der Redakteurin sind natürlich um ein Vielfaches teurer als jetzt die Umsätze, die wir generieren durch diesen einen Artikel. Ja. Da würde ich jetzt auch mal sagen, dass vielleicht Serienjunkies.de jetzt auch nicht, es ist nicht unsere Aufgabe als kleiner Kräuter in der Entertainment-Branche irgendwie Apple zu retten.
Ja. Mit For All Mankind wöchentlichen Reviews oder mit, weiß nicht, Acapulco oder sowas.
Ja, weißt du, genau, ich würde es gerne tun. Ich hätte sehr gern wöchentliche Reviews zu For All Mankind zweite Staffel geschrieben. Aber ich meine, wir hatten ja Interviews. Ich hatte Interviews mit allen großen Peeps, also mit hier Ronald D. Moore und Co. Da habe ich nicht mal 2000 Leute gelesen.
Ja.
Ne? Sorry. Und ich meine, das sagtest du ja auch schon eingangs, die neuen Serien bei Disney Plus, habe ich das Gefühl, klicken fast schon besser als die neuen Serien bei Prime.
Ja. Also Marvel-Serien auf jeden Fall, Star Wars auch. Es gibt natürlich manchmal so Serien für ein jüngeres Publikum, die vielleicht nicht ganz so dann ankommen, aber das ist auch verständlich. Wenn man jetzt sowas wie Doogie Kamehameha macht oder sowas, oder Turner und Hooch, da ist das Interesse dann vielleicht nicht so groß wie jetzt, wenn The Mandalorian, Book of Boba Fett oder WandaVision und Loki starten.
Das stimmt, aber ich finde es schon krass, ne, wie das sich, sage ich mal, auch in den Klickzahlen bei uns jetzt, sage ich mal, intern entwickelt hat. Ne? Ja. Finde ich schon interesting. Und ich glaube, ich weiß nicht, machen wir die überhaupt, die neuen Serien bei Apple TV Plus? Sind da genug zusammen pro Monat?
Nein.
Krass. Ja. Na, Judy. Hast du noch einen Tipp, deinen letzten Tipp von einem der drei Streaming-Sender, die wir heute besprochen haben?
Ich kann immer nur Jon Stewart empfehlen, das ist tatsächlich so. Weil ich es vorhin schon erwähnt habe, vielleicht habe ich es auch schon mal woanders erwähnt, aber ist ja egal. Die doppelte Billie Eilish-Geschichte, die findest du bei beiden, nämlich die Dokumentation findest du bei Apple TV Plus, auch so 2 Stunden lang über den Werdegang von Billie Eilish. Und dann bei Disney Plus findest du den Konzertfilm zu Billie Eilish, eine sehr spannende Künstlerin, wie ich finde, mit wahnsinnig guter Musik, super jung und trotzdem hat sie schon so viel erreicht und tolle Songs geschaffen, faszinierende Persönlichkeit. Deswegen Billie Eilish mal bei Apple TV Plus und bei Disney Plus eingeben und da werdet ihr fündig.
Fandst du den Bond-Song auch gut?
Ich fand den Bond-Song gut, ja, warum nicht? Nicht so gut wie Skyfall, da habe ich auch mal eine Twitter-Umfrage gemacht. Ich glaube, Skyfall schlägt bei der Daniel Craig eher gar nichts. Aber ich glaube, das ist schon mein zweitliebster Craig-Song.
Wirklich? Okay.
Was also, ist bei dir?
Okay, Bonda wird dann mal schweigen.
Sag jetzt!
Also ich war nicht so angetan von dem Bond-Song, gerade wenn du ihn nicht kennst vorher. Und ich finde, das ist ja eigentlich ein Bond-Song. Also du gehst ja eigentlich ins Kino und willst was hören, was dich beim ersten Mal hören zur Emotion bringt.
Ja, aber welcher Bond-Song der Craig-Ära ist dann der beste?
Ach so, ja, würde ich auch Skyfall sagen, klar.
Okay, gut.
Keine Frage. Ich hätte auch einen Tipp. Nochmal einen, den du ja schon erwähnt hattest bei Disney Plus, What We Do in the Shadows, finde ich, ist eine absolut schöne Serie, ne, von unseren üblichen liebsten Dudes um Taika Waititi und Co. Ich finde, es ist witzig, ich finde, es ist klug, auch ein bisschen klamaukig, albern, ich finde es toll. Freue mich auch sehr auf die 3. Staffel mittlerweile. War auch, glaube ich, ein Halloween-Tipp bei uns, also schaut da gerne mal rein. Braucht man vielleicht ein bisschen, um reinzukommen und wirklich lachen zu können, aber ich finde, es ist wirklich eine sehr, sehr sweete Serie, die, glaube ich, auch jeder bei uns in der Redaktion liebt, oder?
ja, viel One-Liner und Zitatpotenzial hat die Serie auch.
Wahnsinn.
Einfach so Bat und sowas und just so regular Bartender und sowas.
Ich liebe ja diese ganzen Harry Potter Live-Rollenspieler.
Ja. Der Energy Vampire, das ist einfach grandios.
Ja, der Internet-Troll. Schlau, sehr, sehr schlau. Na, Judy, und halt mein Tipp für Apple TV Plus ist, was ein bisschen unterging, was aber so, sage ich mal, bei den Filmfreunden doch auch auf Aufmerksamkeit gefallen ist, und zwar Coda.
Okay.
Und zwar ist es ein Film über oder mit Gehörlosen. Ich fand ihn potenziell besser als hier den Film, der bei Prime lief, wie hieß er nochmal, Sound of Metal. Wobei ich aber auch bei Coda mehr mit den Leuten anfangen konnte als bei Sound of Metal, obwohl ich beide also auch gut fand. Coda finde ich noch ein bisschen charming, also mehr charming in dem Sinne. Ich finde, es sieht ein bisschen simpel aus, könnte auch ein TV-Film sein, wenn ich böse bin. Also ich hätte mir schon ein bisschen mehr Kamera und so gewünscht, aber er ist wirklich einfach wahnsinnig sweet. Also wer irgendwie mal einen schönen Familienfilm gucken möchte, 1,40 lang, guckt mal Coda, weil das auch gerade was Gehörlose angeht und Nicht-Gehörlose, also hörende Menschen, ich finde, das haben sie wahnsinnig gut getroffen, diesen Konflikt auch. Also von der Sicht eines hörenden Mädchen, die in einer gehörlosen Familie aufgewachsen ist und geboren ist. Also ganz interessant.
Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Aber ich bin gestern beim Browsen drauf gestoßen. Es gibt eine Doku-Reihe bei Apple Plus. Die heißt Tiny World, wird erzählt von Paul Rudd. Und das ist so eine Doku im Stile von, es gibt so ein paar Netflix-Dokus über Tierreiche. Und das ist halt wirklich nur den kleinen Bewohnern von verschiedenen Reichen gewidmet. Also es gibt hier Episodennamen, die heißen Wüste, auf der Wiese, am See, im Regenwald und sowas. Und da hast du dann halt wirklich sowas wie Geckos oder kleine Frösche, Vögelchen und so. Und das sieht sehr, sehr, sehr putzig aus. Ich glaube, das werde ich mir demnächst auch mal geben.
Ich dachte gerade, als du Tiny World sagtest, es ginge um Tiny Houses. Weil ich sehr gerne diese ganzen YouTube-Channels schaue, wo es um Tiny Housing geht. Und nee. Das ist ja auch so ein Trendthema irgendwie seit 2-3 Jahren. Deswegen dachte ich, darum geht's jetzt. Aber okay, ja. Tiny World von Tieren.
Ja, genau.
Okay. Na Judy, dann schreibt uns an podcast@serienjunkies.de, was ihr zu RTL Plus, Disney Plus oder Apple TV Plus
alles Pluses.
Alle Plusse, genau. Und genau, Adam, du bist ja, wir können ja auch Twitter, glaube ich, mal wieder erwähnen. Eigentlich haben wir es lange nicht mehr gemacht. Wo findet man dich auf Twitter?
Ich bin Awesome Arndt auf Twitter. Da könnt ihr mir gerne, und Adam Plus, glaube ich, immer noch, könnt ihr mir gerne Fragen stellen zu euren Themen, Marvel, Streaming, sonst irgendwas, wenn ihr Fragen habt, wende ich mich dann gerne an euch, wenn ich die Antworten kenne. Und du, Hanna, wo findet man dich?
Genau, ich bin unter @HannaHuge in einem, also Hanna auch ohne H hinten, ist ein bisschen kompliziert, also insgesamt nur 2 Hs in Hanna Huge. Okay. Das macht das vielleicht deutlicher, keine Ahnung. @Hanna Huge bei Twitter zu finden. Und ja, ich rante ein bisschen über Eternals. Den Podcast könnt ihr ja auch nochmal hören, wo wir auch sehr viel diskutiert haben, gestern Abend noch drüber, ob das denn auch alles so richtig ist. Sind dann natürlich gespannt auf die Box-Office-Zahlen und was ihr auch davon haltet. Und ansonsten werden da auch noch ein paar weitere Folgen kommen bei uns in der Podcast, im Podcast-Bereich. Und ja, bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.